Mädels. Und ich glaube, da merkt man einen ganz besonderen Unterschied, weil nämlich, genau, bei den Jungs ist es so, wenn die zum Mittagessen gekommen sind, und wir wollten ja auch als Mitarbeiter eigentlich auch wissen, wie es ihnen geht und was sie so machen und wie der Tag so war. Und genau, und dann habe ich gefragt, und wie war dein Tag? Und die Jungs so, ja, gut. Okay, was war denn gut? So, ja, alles. Okay, ja, und sonst so? Ja, läuft. Okay, ja, das war so bei den Jungs. Und wenn man dann noch so einen Kopfnicker bekommt, das war schon, du bist echt ein Kumpel. Und bei den Mädchen, die haben sich hingesetzt, oder es gab so welche, und die haben einfach angefangen zu reden. Vom Zähneputzen bis zum Fahrradfahren zur Schule, bis nach Hause fahren, weil das war ja das Highlight, weil der Junge ja mitgekommen ist, ohne Punkt, ohne Komma, irgendwie die ganze Zeit geredet. Und genau, und das war auch manchmal auch für mich sehr herausfordernd, die ganze Zeit zuzuhören und mal nicht irgendwie auch eine Frage stellen zu können oder irgendwie mal so ins Gespräch zu kommen, so. Und dann erzählten sie und erzählten sie und erzählten sie und ach, und der Junge ist ja so toll und oh, die Hausaufgaben so viel und ach und tschüss und weg. Und das war's dann auch. Und das sind natürlich zwei extreme Beispiele, aber sie gibt es, diese Mäuschen, ja, diese Kopfnicker und diese bla 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 ohne Punkt und Komma, aber das sind echte Herzchen und ich habe sie ins in mein Herzelein geschlossen. Das sind meine Teenager. Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Warum erzähle ich von den Jungs und Mädchen im Teenage-Alter? Weil ich glaube, dass es bei uns ähnlich so ist mit Gott. Ja? Wie sieht denn unser Reden mit Gott aus? Wie sieht unser Gebetsleben aus? Ja? Wenn ich nämlich auch so mal mein Gebetsleben anschaue und sehe, wie ich bete, dann habe ich doch einen sehr großen Redeanteil bei Gott. Das ist nämlich auch so, dass ich hinhöre und beziehungsweise wenn ich hinhören soll, dann setze ich einen Arm hin. Ja, also so wie bei den Teenage-Mädels. Und was bete ich so zum größten Teil? Das sind meine Sorgen, meine Ängste, das, was vielleicht in der Gemeinde los ist, die To-Do-Listen, das, was ich noch alles zu erledigen habe am Tag. Bitte segne das doch, Jesus. Und ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich aussieht, was du so betest, ja. Aber ich glaube, größtenteils, wenn wir wirklich, wirklich ehrlich sind, sieht so unser Gebetsleben aus. Vielleicht noch ein kurzes Dankeschön an Gott und mal ein kurzes Hinhören. Aber wir haben den größeren Redeanteil. Und wenn ich mir so überlege, wenn das so in der Ehe aussehen würde, wenn das meiste, was besprochen wird, ist, die Kinder, oder die Probleme der Kinder, was in der Schule läuft, die Terminabsprachen, vielleicht noch, oh, danke, dass du den Müll rausgebracht hast und wie war denn dein Tag? Ich persönlich möchte nicht so eine Beziehung haben. Und ich glaube, bei Jesus, der hat da was vorgelebt und das lese ich aus Lukas 11. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden, und führe uns nicht in Versuchung. Und ich habe mal noch mal eine, ich habe mal verschiedene Übersetzungen auch angeschaut und habe nämlich noch mal eine modernere Übersetzung gefunden aus der Neuen Leben. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat: Herr, lehre uns beten, so wie Hannes es seinen Jüngern gelehrt hatte. Jesus antwortete: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald, gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Und das Spannende, was ich so an diesen, wir kennen die Bibelstelle, aber was ich persönlich mag, das auch immer, wenn ich vorbereite, ich entdecke ganz neue Dinge. Und so eine Sache, die mir so aufgefallen ist, so, da hat einer seiner Jünger bemerkt, dass Jesus einen Unterschied gemacht hat im Gebet. Ja, und er sagt dann, hey, ich will das auch. Ich will so beten, wie du betest. Und ich habe jetzt mal als Anschauung ein Walkie-Talkie mitgebracht. Schade, dass die Teenage-Jungs gerade nicht da sind, so, aber ich musste irgendwie, als ich die so gesehen habe, musste ich irgendwie dran denken. Ja, ich hatte nie ein Walkie-Talkie, aber in der Nachbarschaft, ja, als wir noch draußen gespielt haben, wenn jemand ein Walkie-Talkie hatte, dann ging die Schnitzeljagd los und die Schatzsuche und was auch immer wir damit gemacht haben, die Geheimagentenzeit, was auch immer. Und das Prinzip vom Walkie-Talkie ist, ich muss auf einen Knopf drücken und rede und nur dann funktioniert das und der andere hört zu. So. Also, und wenn ich nur den Knopf halte, dann kann der andere nur zuhören und ich kann nur reden. Aber wenn ich loslasse, dann kann ich auch dem anderen zuhören. Und wenn so ein Walkie-Talkie einfach nur so einseitig benutzt wird, finde ich, macht das keinen Spaß. Also wenn jemand die ganze Zeit am Drücken ist und redet und redet und redet und redet und ich die ganze Zeit zuhören muss und irgendwelche Anweisungen, dann macht das überhaupt keinen Spaß, sondern wenn da wirklich Kommunikation stattfindet, wenn wir wirklich so, wenn man so sich nochmal vorstellt als Kind, so eine Geheimagentenzeit, wo bist du, ich bin an der Ecke rechts und links und so weiter und so fort, ja, dass dann erst so ein Walkie-Talkie einfach richtig Spaß macht. Und Jesus hatte das Walkie-Talkie-Prinzip nämlich verstanden, den Knopf auch mal loszulassen und zuzuhören. Und klar, wenn man so ein Walkie-Talkie hat und nichts macht, also nichts damit macht, passiert auch nichts. So. Und der erste Schritt ist nämlich, wenn ich ein Walkie-Talkie benutze und wenn wir das einfach auch mal so mit dem Gebetsleben vergleichen, ja, dass ich anfange, der erste Schritt ist, ich drücke den Knopf und fange an zu reden. Und das ist ein wichtiger Schritt, aber es ist nur der erste Schritt. Und den Schritt will ich euch nochmal zeigen, wie Jesus diesen Schritt gemacht hat. Und ich glaube, und vorhin haben wir es auch so ein bisschen auch beim Abendmahl schon anklingen lassen, ich glaube, das war nämlich sein schwerster Schritt. Das steht in Matthäus 26, die Verse 36 bis 39. Dann nahm Jesus sie mit in ein Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Ah, Entschuldigung, ich wusste, dass ich weine. Ich bete immer, dass Gott sagt, dass ich immer sage, ich muss nicht weinen und dann muss ich es doch. Also dieses Gebet erhört er nie und es rührt mich einfach so an, was Gott da auch so beim Abendmahl einfach für uns tut. So, dass wir sehen, dass Jesus da so Mensch ist, dass er sagt, und lass den Kelch doch an mir vorübergehen, ich will dieses Leid nicht haben. Und ich weiß nicht, wie dein Gottesbild so aussieht, ja. Für mich ist es immer wieder so faszinierend, auch an Jesus, wenn ich so merke, er ist uns so nah plötzlich, er ist so Mensch. Und er ist nicht dieser, yay, Gott ist Superheld, ich gehe in den Tod, stehe wieder nach 3 Tagen auf und fahre in den Himmel. So, sondern in dem Moment finde ich, da ist Jesus und deswegen liebe ich auch das Abendmahl, ist Jesus uns so ganz, ganz nah, weil wir kennen nämlich solche Gebete. Wir beten die tagtäglich, ja, unsere Ängste, unsere Sorgen, vielleicht unsere Arbeitslosigkeit, wir beten für unsere Gesundheit, ja, wo wir echt um Dinge einfach ringen im Gebet. Und was sehen wir bei Jesus? Er drückt das Walkie-Talkie und fängt Gott an zu erzählen, was seine Gefühle sind. Er macht diesen ersten Schritt und er sagt, wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Lass mich nicht durch dieses Leid gehen, durch dieses Problem, durch diese Herausforderung, durch diese Umstände. Und das ist das, was wir beten, wenn wir genauso, ich gehe davon aus, dass jeder von uns irgendwo Krisen hatte und Krisenzeiten. Und das ist doch unser Gebet. Wir wollen so sagen, nimm es einfach weg. Nimm es weg. Nimm die Umstände weg. Nimm die Probleme weg. Das ist unser Gebet. Und das sehen wir aber in der Bibel nicht. Das sehen wir bei Jesus nicht. Das sehen wir bei so vielen Bibelstellen nicht. Also nicht immer. Ja. Ich glaube, dass Gott groß ist. Und was macht er in dieser Situation? Er sagt es seinem Vater. Er sagt es. Und das ist der erste wichtige Schritt. Und der zweite Schritt, was Gott uns in diesen Situationen auch einfach schenken möchte oder auch in der Bibelstelle, wo wir das so entdecken können, ist, dass wir uns bei Gott eine neue Perspektive abholen. Ich möchte sehen, Gott, wie du die Dinge siehst. Warum? Also es ist ja auch unsere Frage, warum gerade? Und wir wollen diese göttliche Perspektive. Und wenn wir so, also auch so rein menschlich, denke ich mir, wie kann denn Jesus, also ne, wenn wir so kopflastig so denken, wie kann denn Jesus oder wie kann Gott denn verlangen, dass Jesus ans Kreuz gehen musste? Warum? So, das kann doch eigentlich gar nicht Gottes Wille gewesen sein. Wenn wir wirklich mal so ganz rein menschlich, wenn auch, ich sag mal, nicht gläubig uns ansprechen, ist auch immer so eine Frage. Und doch hat es Gott gemacht, ja. Und doch sehen wir diese Ängste und Jesus bleibt dran und spricht über seine Emotionen, spricht über seine Gefühle und entscheidet sich dann und sagt, nicht was ich will soll geschehen, sondern was du willst. Und ich lese weiter, dann kehrte er nämlich zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihren Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten, und sprach die gleichen Worte. Und wenn wir nochmal so genau in diesen Bibeltext gucken, betet Jesus dreimal, dass der Kelch an ihm vorübergehe. Er betet nicht, so wie wir das immer so erhoffen und erwarten, wenn wir durch Krisen gehen, mach's weg, boom, bang, weg ist es. Gefühle weg, Ängste weg, alles weg. Nee, er betet dreimal und er bleibt dran. Und dann passiert das, was ich den Perspektivwechsel nenne. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Oh, sorry. Und dieser Perspektivwechsel passiert. Und es ist soweit. Und der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Und Jesus bekommt plötzlich diese andere Perspektive für uns. Also das dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass er für uns diese Perspektive hat. Und er weiß, dass er da durch muss und er weiß, dass das Gottes Wille ist. Und das passiert nicht aus der Menschlichkeit, sondern mir wurde das auch so bewusst in der Vorbereitung, auch für heute Morgen so, dass es aus dem Göttlichen kommt. Dass wir so Schritte machen können, nur wenn wir von Gott verändert werden. Und dieser Drehmoment, den sehen wir überall in der Bibel. Und ich finde das auch so, ich mag ja auch nicht nur Petrus so, mit dem möchte ich im Himmel verweilen so und wissen und hören, sondern ich möchte auch mit David, weil wenn wir so durch die Psalmen gehen und lesen, dann sagt er erst, und diese blöden Feinde und vernichte sie doch alle. Und er lässt seinen Gefühlen einfach mal ganz freien Lauf und den Ärger und die Wut und die Rache so. Und dann immer, also Das ist mir zumindest bei den Psalmen so oft aufgefallen. Und dann kommt David mit ganz weichem Herzen und sagt: Okay, Gott, ich weiß, dass du da bist. Ja? Und ich weiß, dass du das in deinen Händen hältst. Und da hat er diesen Drehmoment. Also David hat dann auch diesen göttlichen Perspektivwechsel, wo erst diese Emotionen kommen und so aufkochen. Und das ist so menschlich. Und das ist so schön, auch diese Menschlichkeit einfach in der Bibel auch zu entdecken, aber immer wieder an den Punkt zu kommen, an diesem göttlichen Perspektivwechsel. Und die Sicht ist auf Gott, ja, und das Coole ist, also die Sicht ist auf Gott, die Probleme und alle Umstände sind noch da, aber wenn wir den Perspektivwechsel schaffen, wenn wir diesen Drehmoment schaffen, aus göttlicher Kraft so, aus göttlicher Perspektive, ja, dann ist die Hoffnung, die hole ich mir bei Gott ab, ja, und höre auf das, was Gott so zu sagen hat. Und wir sehen es auch bei Paulus, ja, bei diesem Mann, der die ganzen Briefe geschrieben hat, ja. Da lesen wir im 2. Korinther 12, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da weiß ich, dass es für Christus geschieht. Ich bin mit meinen Schwächen, Entbehrung, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und auch Paulus bleibt an Gebet dran. Auch da sehen wir dreimal. Das ist jetzt nicht, ich will es auch nicht verallgemeinern, ja, dass wir dreimal beten und dann haben wir diesen Drehmoment. Das sind zwei Beispiele aus der Bibel. Ja, weil ich glaube nämlich, dass einfach wir Zeit brauchen. Unser Herz, unsere Seele braucht Zeit, um hinterherzukommen. Und Gott gibt uns diese Zeit, weil wir das lesen können in der Bibel. Und dass, wenn wir am Gebet dranbleiben, dass Gott uns da verändert, dass Gott uns da einfach aus dieser göttlichen Kraft uns eine neue Perspektive schenkt. So oft sind wir erstmal so hoffnungslos, ja, wenn wir beten und wenn wir durch Umstände gehen und ja, wir beten und es passiert nichts. Wir haben gesagt, warum Gott, ja? Aber wenn wir dranbleiben, dann schenkt er uns diese göttliche Perspektive, diesen göttlichen Drehmoment. Und jetzt wird es auch wieder hart für mich, weil Gott, also die Seele ist noch hinterher. Also bei mir gab es auch diesen einen Drehmoment. Und zwar wusste ich nicht. Also meine Oma hatte Krebs und ich glaube, das ist so, geht uns bei so vielen auch. Ja, wenn wir Krankheiten erfahren und wir beten und sind so voller Hoffnung. Und ja, und bei ihr wurde halt Krebs festgestellt, so. Und die Ärzte hatten halt operiert und ist ein Fehler passiert und ihr Körper war geschwächt und sie wollten halt nicht die Chemo machen. Und ich habe gebetet und Gott hatte mir zugesagt, ich werde sie heilen. Ich werde sie heilen. Ich war so voller Zuversicht. Meine Eltern sind nicht gläubig und ich dachte, was für ein Wunder wirst du machen, Gott. Was für ein Wunder, wenn du sagst, du wirst sie heilen. Und ich war dann am Gebetsseminar und ich war so voller Power und bin dann nach Hause gefahren. Und dann macht mein Vater mir die Tür auf und sagt, meine Oma ist gestorben. Und ich dachte, was ist passiert? Aber da bin ich so Gott so dankbar, weil ich so beharrlich einfach im Gebet war. Und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat in dem Moment? Ich habe sie geheilt. Nur anders, als du denkst. Nur anders, weil mein Wille soll geschehen. Und manchmal ist es so. Ja, und dass Gott uns einfach plötzlich diese göttliche Perspektive schenkt, wo wir das menschlich nicht verstehen, ja, wo wir das im Kopf haben. Ich hatte das im Kopf, diese Superpower Jesus und er wird sie heilen und die wird wieder die Marklöschensuppe kochen und jeden Freitag die Wurst vorbeibringen und meine Eltern werden das sehen und ich werde dann sagen, ich habe gebetet und es gibt einen großen Gott, aber Gott hat das anders genutzt und ich kann das aber auch, das, was ich erlebt habe mit Gott, diese göttliche Perspektive, kann ich heute Morgen hier nutzen, ja, kann es erzählen, dass es eine göttliche Perspektive gibt, dass wir dranbleiben und dass Gott möchte, dass wir beten, nicht dein Wille, sondern, also nicht mein Wille, sondern sein Wille soll passieren. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ob der erste Schritt vielleicht ist, erstmal den Knopf zu halten und Gott deine Gefühle zu sagen, oder einfach das Walkie-Talkie, den Knopf loszulassen und einfach mal zuzuhören oder im Gebet durchzuhalten, neue Kraft zu bekommen, um so eine göttliche Perspektive zu bekommen. Und das Schöne ist auch, und das merke ich auch in meinem Leben, dass wir einen Gott haben, der uns kennt und der mit uns unser Tempo geht, der ist mit, ich meine, wenn wir sehen, Jesus hat dreimal gebetet, Paulus hat dreimal gebetet, aber wenn wir so einen David angucken, da ist fast jeder Psalm erstmal so mit Emotionen geladen und dann so, aber Gott geht mit uns unser Tempo und ich wünsche, dass ja, dass für uns alle, dass es heute Morgen nicht nur Worte bleiben, sondern wirklich auch einfach Gott in uns so ein nächstes Level geht, dass wir den nächsten Schritt mit Gott tun, weil das ist schön, wenn wir morgens, sonntags morgens zusammen sind, aber Gott will uns verändern in so einem Gottesdienst, ja, dass wir den Montag, den Dienstag, den Mittwoch und so weiter jeden Tag aufs Neue einfach die göttliche Perspektive abholen. Und ich hatte das Ende jetzt hier einfach auch ein bisschen offen gelassen, aber ich finde Gemeinde, also so lebe ich und so will ich auch Gemeinde leben, dass Gemeinde auch zur Ermutigung da ist, dass wir füreinander da sind. Und ich dachte, vielleicht können zwei kommen und ein Zeugnis geben, da wo sie vielleicht den ersten Schritt gemacht haben, haben gesagt, okay Gott, ich habe jetzt Gott dem letztens meine Gefühle hingelegt und mal alles gesagt, so. Oder wo auch so eine göttliche Perspektive war, wo ich losgelassen habe, wo ich zugehört habe, und vielleicht können zwei nach vorne kommen und davon berichten, uns einfach auch ermutigen, was Gott in letzter Zeit auch vielleicht in dem Bereich einfach getan hat. Gibt es denn da jemanden?
Ich hatte letzte Woche so eine Zeit, da wir, letzte Samstag, gestern, wir hatten einen Termin in Bielefeld mit Beth Baron, und kommende Samstag ist eine Feiern oder eine Worship in Zeit in Frankfurt. Diese zwei Termine waren für mich so wichtig. Ich habe das so gesehen, so wichtig. Und auf einmal merke ich, wo sollen wir? Ich möchte die beide. Und dann letzte Woche war ich auf einmal, ich sage, oh Gott, übrigens, ich habe jetzt eine Arbeit. Ich bin am zweite angefangen. Und dann haben sie mir in der Woche gesagt, jeder wird ein Samstag arbeiten. Und dann habe ich gesagt, welcher Samstag nehme ich jetzt, welcher lasse ich? Eigentlich in dieser Woche habe ich drei Samstage, drei Wochenende. 7., 14., 28. Ich nicht da bin. Nur 21. Und 21. hat einer schon genommen und sagt, ich nehme diesen Tag. Und ich habe versucht zu ändern. Er sagt, ich brauche diesen Tag. So. Und dann habe ich auf einmal gebetet und sage, Herr, ich bitte, ich überlasse dir jetzt das. Ich möchte das ist so wichtig für mich, der andere ist so wichtig, aber Herr, hilf mir jetzt. Lass mich jetzt das, was du, welcher Samstag brauche ich? Zuerst habe ich den 7. gegeben, frei. Und der andere gesagt, okay, da. Auf jeden Fall kam ich am Freitag, dann sagt mir die Leiter, sagt, du musst am 7. arbeiten, das war gestern. Und dann hast du am 4. frei. Und hinter mir, ich dachte, oh nein. Dann habe ich auf einmal gesagt, okay, ich habe gebetet. Es muss einen Grund geben. So, dann am Freitag haben wir ein Seminar in Bielefeld getroffen. Gestern hatten wir, war so ein geplanter Termin mit Beth Baron. Und auf einmal kommen wir am Freitag und Beth ist nicht da. Das heißt, am Samstag wird dieser Termin mit ihr nicht, okay, ohne sie da sein. Dann habe ich gesagt, natürlich, ich hätte Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern fahren, aber dann habe ich gesagt, ach Gott, du bist allwissend, du weißt wirklich. Und das hat mich so wirklich geistert. Wenn wir wirklich Dinge vor Gott bringen, auch wenn wir denken, das ist Kleinigkeit oder so, aber wenn wir so in einer Situation sind, wo wir wirklich nicht für uns entscheiden können, wir können entscheiden, aber wir geben, lass ihm die Entscheidung, dann diese Perspektive ändern, dann nimmt er Kontrolle und führt er uns so, wie er uns haben. Das hat mir wirklich gezeigt, dass wir können jede Dinge, wenn wir in eine Situation sind, vor Gott bringen und Gott wird das kontrollieren.
Ja, super. Amen. Ja, gerne.
Ja, ich habe seit einigen Jahren das Problem aus der Teenie-Zeit oder Jugendzeit, aus meiner Zeit halt. Und ich habe einfach immer gemerkt, dass ich ziemlich Schwierigkeiten habe, meine Kinder zu erziehen. Und irgendwann hat Gott mir gezeigt, dass du erstmal aufräumen musst aus deiner Zeit. Und dann habe ich einfach immer wieder selber gebetet. Das hat mir nicht so viel geholfen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche da andere Hilfe. Ich brauche einfach Leute, die für mich selber beten. Und habe dann einfach gebetet, Jesus, zeige mir irgendwelche Leute, mit denen ich mich anvertrauen kann und die für mich beten, die mich vielleicht auch verstehen oder die das selbst auch auf dem Herzen haben. Und habe das dann auch gemacht, habe auch für mich beten lassen und Gott heilt. Gott heilt meine Seele und ich glaube auch ganz fest, dass er die Seele meines Mannes heilt. Ich bete auch, dass Gott die Seelen meiner Eltern heilt und das ist mir auch sehr wichtig. Ich wollte einfach nur sagen, wie du gesagt hast, Gott heilt. Er heilt manchmal anders, wie wir uns das vorstellen, aber er heilt und ich wollte das einfach schon länger sagen. Und
können mehr. Also Ermutigung nach Ermutigung.
Ja, auch nur kurz. Ich grüße euch im Namen Jesu. Freue mich auch mal wieder hier zu sein zu können. Mit unseren Pflegekindern, die wir bei uns haben. Wir haben, als wir letztes Mal Christen im Beruf hatten, auch so eine etwas brenzlige Erfahrung. Wir leiten hier meine Frau und ich, die Christen im Beruf, Arbeit hier vor Ort und wir haben schön Werbung gemacht für Jörg Kohlhepp und Oliver Schalk und es war Plakate hingen in der Stadt und so. Und kurz vorher erfuhren wir von dem Restaurant, dass wir nur einen ganz kleinen Raum dort haben können. Sonst haben wir manchmal ganz viel Platz und irgendwie, Mensch, also da haben sie uns diesmal echt mal einen reingewirkt. Ich habe das schon erst auf meine Kappe genommen. Habe ich vielleicht falsch kommuniziert? Nein. Nachher stellte sich raus, die hatten dort tatsächlich also eine Fehlplanung. Es war ihnen auch irgendwo peinlich, aber wir haben gesagt, es können 80 bis 100 Leute kommen. Also es wird irgendwie, dann irgendwie, sollen wir da rein. Und dann haben wir auch um so ein Wunder gebetet und irgendwie auch schon so irgendwie, Mann, was ist da los und so. War so ein bisschen so eine Situation. Und wo man mit mal gar nicht rechnet. Wir haben natürlich mit Raumerweiterung und die wundersame Speisung der vielen Leute erwartet. Aber das Verrückte war, es gab einen krassen Wintereinbruch, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und aufgrund dessen sind eine ganze Reihe einfach nicht gekommen. Auch die kommen wollten. Ja. Und auf der anderen Seite, wir haben halt gewählt, dann sollen wenigstens die richtigen Leute kommen oder die also für die das jetzt entscheidend ist oder wichtig ist. Und gut, im Endeffekt war es tatsächlich ziemlich knifflig. In dem Saal selbst passten nur so 50, 60 Leute rein. Trotzdem haben über 80 Leute dann gefrühstückt. Irgendwie hat es geklappt, auf dem Gang draußen und halb so ein bisschen provisorisch. Und das Stärkste war aber dann, dass bei dem Aufruf 11 Leute sich gemeldet haben. Und da waren auch einige wirkliche Kontakte mit Erstentscheidung wirklich jetzt für den Glauben an Jesus. Und da haben wir gemerkt, boah, Gott hat das in der Hand. Es geht ja nicht um die Masse von Leuten, die kommen, sondern dass die richtigen Leute kommen und dass die angerührt werden, wirklich auch eine Entscheidung treffen können. Und da haben wir nachher Gott gepriesen über dem Schnee.
Ja, sehr cool. Ja, bei mir ist das schon eine Weile her. Eigentlich geht es darum, wie ich letztendlich dann meinen endgültigen Heiratsantrag gekriegt habe. Und zwar ging das, ich bin jetzt, also wir sind mit meinem jetzigen Mann, bin ich jetzt 5 Jahre zusammen und der ist immer noch in Ghana. Und also wir haben uns damals in Ghana, Westafrika kennengelernt und der ist immer noch da drüben, also eine ziemlich krasse Fernbeziehung. Und ich habe immer wieder versucht, dass er mich besuchen kann über die Zeit, über die ganzen 5 Jahre und es hat nie geklappt. Das ist immer wieder abgelehnt worden. Und das letzte Mal, wo wir es versucht hatten, das war Weihnachten letzten Jahres, 2014, genau. Und da haben wir wieder versucht und da war ich auch so in dieser Situation, wo ich so gebetet habe, weil davor war das irgendwie immer so dieses, ja, du musst einfach glauben. Wenn du glaubst und wenn du mit Power betest und daran glaubst, dann passiert das. Und ich habe gedacht, okay, probieren wir es jetzt mal so. Und ich habe gebetet und ich habe wirklich da vollkommen dran geglaubt und geglaubt, dass der Herr das macht. Und es ist abgelehnt worden. Und ich bin immer noch, wenn ich daran denke, ich war so am Boden zerstört, dass das nicht geklappt hat. Und geht gleich. Und ich war so am Boden zerstört, dass das nicht geklappt hat. Und dann haben wir irgendwann nochmal weiter gesprochen und ja, und ich habe das auch vorgeworfen und habe gesagt, du hast doch gesagt, ich soll glauben und dann passiert es und es ist nicht passiert. Und der meinte, irgendwann hat Augustin, so heißt mein Mann, hat mich mitten am Tag angerufen. Und ich denke schon, das ist schon komisch, wenn Augustin mich mitten am Tag anruft, wenn er arbeitet, ist sehr seltsam. Also okay, ruft er mitten am Tag an und sagt, du Miriam, ich habe nachgedacht. Ich denke so, okay, er hat nachgedacht. Du, ich habe mir was überlegt. Also wenn du willst, dann können wir eigentlich dieses Jahr im Sommer heiraten. Und ich denke mir so, okay, wir hatten uns vorher gestritten. Ich habe ein Jahr lang nicht darüber geredet, weil er da Probleme mit hatte, dass wir heiraten. Ich habe ein Jahr lang nicht davon gesprochen. Und auf einmal ruft er mich mitten am Tag an und sagt, du, ich habe mir was überlegt, wir könnten ja eigentlich ja mit dieses Jahr heiraten. Und ich denke mir so, okay, sagst du mal nichts dazu, wartest du bis zum Wochenende, wenn man nochmal drüber schläft, ändert sich das ja manchmal noch, ne? Gut, und dann am Wochenende, und er war immer noch davon, ja, wir können ja dieses Jahr heiraten. Ich denke mir so, okay. Und ja, wir haben September letzten Jahr geheiratet. Und für mich war das so, es hat mich am Boden zerstört, dass er nicht kommen konnte. Aber die Tatsache, dass er nicht kommen konnte, hat diesen letzten Schritt bereitet, für ihn zu sagen, es ist jetzt an der Zeit. Wir können jetzt diesen letzten Schritt gehen und wir können jetzt heiraten. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier als verheiratete Frau stehe. Weil er nicht kommen konnte. Ich meine, er ist immer noch nicht hier. Und wir beten immer noch dafür, dass er jetzt mal langsam, aber sicher kommen darf, endgültig. Aber irgendwo bin ich Gott auch dankbar dafür, dass es diese lange Zeit gegeben hat, diesen langen Weg, so schmerzhaft das auch ist. Und für dieses Geschenk, dass ich jetzt verheiratet sein darf, auch wenn es so schwierig ist. Und ja, so habe ich meinen Heiratsantrag gekriegt.
Ich bete jetzt einfach noch und wir wollen noch ein Lied singen. Licht dieser Welt. Ja? Oder? Okay. Weil ich glaube, dass Gott nämlich ins Dunkle reinleuchtet. Deswegen ist er Licht dieser Welt. Und genau. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du uns so ganz nah bist. Genau in deinem schwierigsten Moment verstehst du uns. Und wir gehen so unterschiedliche Wege, ob das von der Vergangenheit ist oder ein Durchhalten oder Aktion oder irgendwas, Jesus. Du bist ein Gott in unserem Alltag und du bewegst uns und du bleibst an uns dran, Jesus. Und du siehst hier jeden Einzelnen heute Morgen. Du siehst, wo wir gerade stehen und wo unsere Schritte sind, Jesus. Und ich bete, dass wir wirklich diese Schritte tun, dass wir sie, dass wir dir entgegengehen, Jesus. Und dass wir aber wissen können, du lässt uns nicht im Stich, sondern du schenkst uns einfach neue Perspektiven, einen neuen Wechsel, wo wir einfach deine göttliche Perspektive stehen und dafür sehen. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.